Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Das Wort Gottes für diese Predigt haben wir in der Epistel gehört. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du auch für uns deine Arme so weit ausbreitest, wie sie der Vater des verlorenen Sohnes ausgebreitet hat. Wir danken dir, dass du uns annimmst und bitten dich. Erfülle du uns mit dem rechten Glauben. Segne dein Wort an unseren Herzen und gib, dass wir mit Staunen erfüllt werden darüber, was du für uns tust, wie lieb du uns hast. Amen. Liebe Gemeinde, stellt euch einmal vor, wir müssten uns bei unserem Gott bewerben. Ich weiß nicht, in welcher Schulklasse man das übt, so eine Bewerbung zu schreiben. Ne? Erstmal schriftlich einreichen, eine schöne Bewerbungsmappe. Und wenn man dann Glück hat, dann wird man eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Und nun stellen wir uns einmal vor, dass wir jetzt ganz aufgeregt dort stehen und nun im Bewerbungsgespräch unsere Eigenschaften aufzählen sollen, die uns vor Gott qualifizieren. Wir sitzen also ganz aufgeregt im Wartezimmer und freuen uns, dass drei andere vor uns dran sind, die sich um den ersten freien Platz bewerben. Der erste hat sich offensichtlich schlecht vorbereitet und auf dieses Gespräch und du kriegst mit, wie er sagt: Ich habe mich immer vorbildlich verhalten. Ich bin immer hilfsbereit anderen Menschen gegenüber gewesen und ich spende einen großen Teil meines Einkommens für kirchliche Zwecke. Der zweite hat sich offensichtlich schon ein bisschen besser vorbereitet und du hörst ihn sagen: Nichts ist mir wichtiger als ein lebendiger Glaube. Darum bemühe ich mich Tag und Nacht. Ich bete, lese die Bibel und gehe jeden Sonntag zur Kirche. Gott, selbstverständlich wirst du mich in dein Reich aufnehmen. Eins sage ich dir, du wirst dich Tag und Nacht freuen, dass du so treue Anhänger hast wie mich, die dich ehren und groß machen. Plötzlich kommt ein unangenehmer Geruch in deine Nase. Ein völlig abgerissener Typ ist aufgetaucht. Bestimmt einer von denen, die sich hier immer mal wieder verlaufen. Auf der Suche nach ein bisschen Geld, damit es irgendwie fürs nächste Bier reicht. Doch dann traust du deinen Ohren nicht. Dieser Typ wird hineingerufen zum Bewerbungsgespräch. Erst wehrt er sich. Mann ey, ich will doch gar nichts von euch, nur einen Euro. Hast du noch ein Bier für mich? Er wird gefragt, was er denn vorweisen könnte. Und er sagt: Ich? Nichts? Nächste Frage. Was haben Sie denn bisher gemacht? Antwort: Das wollen Sie bestimmt nicht wissen. Doch, kommen Sie schon, erzählen Sie mal. Naja, ich habe diese Christen verachtet. Die haben mich total genervt. Darum habe ich versucht, ihnen nach Strich und Faden das Leben schwer zu machen. Jetzt gerade habe ich mir was ausgedacht, wie ich die fertig machen kann. Ich sage dir, ich bringe die alle in den Knast. Schließlich sind die Bewerbungsgespräche vorbei und alle warten gespannt, bis das Ergebnis verkündigt wird. Als dann die Entscheidung verkündigt wird, fällst du fast vom Stuhl. Von diesen dreien wird tatsächlich dieser abgewrackte Typ genommen. Der kriegt nicht nur einen Platz in Gottes Reich, sondern der wird auch noch zum wichtigsten Mitarbeiter gemacht. Durch diesen Mann baut Gott sein Reich. Noch 2000 Jahre später kommen durch seine Verkündigung Menschen zum Glauben, weil Gott selbst durch ihn spricht, weil er gerade durch diesen Menschen sprechen möchte. Liebe Gemeinde, Saulus war nun nicht gerade ein armer Schlucker. Er ist auch nicht als Bettler aufgetreten. Er war ein vornehmer Pharisäer und gleichzeitig römischer Bürger. Aber das andere stimmt. Er hat die Christen verfolgt. Er hat lauter Eigenschaften auf sich vereint, die schon in den Psalmen besungen wurden. Leider waren das die falschen Eigenschaften. Mit diesen Eigenschaften wurden nämlich schon im Psalter die Gottlosen beschrieben. Ich war ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler. Doch genau diesen Christenhasser Saulus hat Gott zu seinem Mitarbeiter berufen. Mit einer ziemlich handfesten Aktion, die ihm zunächst das Augenlicht gekostet hat, die ihn völlig fertig gemacht hat, sodass er nicht mehr gegessen und nicht mehr getrunken hat. Bis Hananias ihm die Hände aufgelegt hat und er wieder sehend wurde und getauft wurde und er einen neuen Namen bekommt, der so ganz anders ist. Paulus, der Kleine, der Geringe. Und nun blickt Paulus zurück und er fließt über von Dankbarkeit. Wir haben es gehört. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Liebe Gemeinde, wisst ihr, wer unter uns zum größten Hindernis werden kann für seine Mitchristen? Wer den Menschen im Weg stehen kann, sodass sie sich in der Kirche nicht mehr wohlfühlen, ja, dass sie es vielleicht sogar nicht mehr aushalten? Es sind nicht die Armen und Elenden, die sich Sonntag für Sonntag hierher schleppen. Auch nicht die, die nicht von ihrer Sucht loskommen, denen man das vielleicht nicht ansieht, aber wo man es manchmal riecht. Auch nicht die, die an ihren eigenen moralischen Ansprüchen gescheitert sind, die sich etwa in den Abgründen des Internets verirren und verlieren. Nein, diejenigen, die Hilfe nötig haben, diejenigen, die absolut keine Kraft haben, ihr Leben in den Griff zu kriegen, die sind nicht Hindernis, sondern die sind der Schmuck jeder Kirchgemeinde, weil gerade an ihnen die Liebe Gottes sichtbar wird, die große Freude, dass Gott sich gerade um die kümmert, die ihn so dringend nötig haben. Nein, regelrecht zu einem Hindernis werden können Menschen, die immer alles richtig machen und die selber davon überzeugt sind, immer alles richtig zu machen und die dann, vielleicht ohne es zu merken, auf andere herabschauen. Es sind die großen Brüder des verlorenen Sohns, die immer treu nach dem Gebot und Willen des Vaters gelebt haben. Ihr Lieben, wir Pastoren stehen in der Gefahr, zu solchen großen Brüdern zu werden, die anderen im Weg stehen. Mit Vorzeigefamilien, Kindern, die Musik machen, die jeden Sonntag in der Kirche sind und von klein auf Choräle singen. Wir haben viele Christen in unserer Gemeinde, die seit Generationen dabei sind, die für Außenstehende immer alles richtig gemacht haben. Echte Vorzeigechristen, denen man nicht das Wasser reichen kann. Und drei Dinge gibt es, die es dann schwierig werden lassen können. Das eine ist, wenn diese Leute ihren eigenen Glauben rühmen. Etwa, dass der immer an erster Stelle steht und dass sie ihr ganzes Leben nach dem Glauben ausrichten. Da kann dann ein anderer nur denken, ach schade, dem werde ich ganz bestimmt nicht gerecht. Diese anderen haben es vielleicht verdient, dass man das gemästete Kalb für sie schlachtet, aber ich... Das zweite ist, dass diese Leute immer genau wissen, wie es richtig zu sein hat. Nicht böswillig, sondern weil sie schlicht davon überzeugt sind. Und auch wir Pastoren haben diese Tendenz und auch uns muss man das immer mal wieder sagen. Wir haben das ja schließlich gelernt und wissen Bescheid. Doch andere stehen dann nebenbei und könnten denken, ach schade, ich würde es gerne anders machen, aber für meine Anliegen scheint kein Platz zu sein. Schließlich ist es Kennzeichen für die großen Brüder des verlorenen Sohns, dass sie anfangen zu schimpfen, dass sie voller Unmut sind und erst recht nicht, wenn neben ihnen ein anderer gerühmt wird, gelobt wird. Wir haben die Schimpftirade im Evangelium gehört. Da kann sich ein Unmut breit machen, der für andere nur schwer zu ertragen ist. Wenn dann eben auch all das Gute, das diese Leute machen, nicht mehr davon zu trennen ist, dass sie mit ihrem Reden gleichzeitig alles andere schlecht machen. Ob sich das nun auf andere in der Gemeinde bezieht oder auf die vermeintlich schlechteren anderen Christen, etwa in der Landeskirche oder bei den Pfingstlern oder in der katholischen Kirche. Man merkt, wenn man selber von seiner Kirche, von seinem Glauben überzeugt ist, dann passiert es ganz leicht, dass man da ins Schlechtreden über andere kommt. Und ihr merkt es auch, so jemand, der anfängt, schlecht über andere zu reden, steht nicht nur anderen Christen im Weg, sondern bei so jemandem fehlt oft nur ein winziger Schritt, dass auch er selber außen vor ist. Das ist ja das Besondere bei dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, dass derjenige, der nach erstem Anschein alles richtig gemacht hat, dass der sich plötzlich außen vor wiederfindet. Und nicht nur das, allzu schnell kann es bei so jemandem eben dann auch passieren, dass er ganz und gar die Freude am christlichen Glauben verliert. Zurzeit stehen wir als Gesamtkirche in dieser Gefahr, die Freude am Glauben und an der Kirche zu verlieren, wenn alles so auf Konfrontation zugespitzt wird. Wenn man jeweils nur das Negative beim anderen sieht, man vergisst manchmal, was wir an unserer Kirche haben. Ja, viele Leute aus treuen Familien sind zu traurigen Söhnen geworden, die vermeintlich immer alles richtig gemacht haben, denen aber die Dankbarkeit und die Freude abhanden gekommen ist, die nun auch keine Lust mehr haben, mit hineinzugehen auf das Fest, die vielleicht auch nur auf sich selbst geschaut haben und nun nicht mehr wissen, was sie die ganze Zeit für einen Reichtum und eine Gnade gehabt haben, dass ihnen hier Sonntag für Sonntag das Evangelium verkündigt wurde. Viele sind es, die nun außen vor sind und nicht mehr teilhaben wollen an dem Fest. Und darum ist es wichtig, genau hinzuhören, was Gott uns hier durch den Apostel Paulus sagt. Sein verrückter Lebensweg, seine völlig absurde Bekehrung, die ist uns zum Vorbild geschehen. Wir sollen mit ihm erkennen, dass wir ganz und gar auf Gottes Gnade und auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen sind. Dass wir selber also überhaupt nichts vorzuweisen haben, was uns vor Gott in irgendeiner Weise qualifizieren könnte, was uns vielleicht auch besser machen könnte als unsere Mitbewerber. Nein, echter Glaube muss angesichts der Barmherzigkeit Gottes regelrecht zu einer Art Unglauben werden. Echter Glaube wird zu einer Art Unglaube, zu einem ungläubigen Staunen, das nicht verstehen kann, dass Gott uns so sehr lieb hat, dass er gerade uns in seiner Gemeinde haben will. Das heißt, dass er uns lieb hat, eben mit all unseren Macken, obwohl wir so herrlich schimpfen können. Ich sag mal, in manch einem Sportverein wäre man längst rausgeflogen, wenn man alles andere schlecht redet. Aber in der Kirche erleben wir das anders. Gerade so jemanden will unser Gott haben in seiner Gemeinde, weil er uns lieb hat. Oder jemanden, der nur auf sich selbst geblickt hat und allen erzählt hat, wie toll er alles kann. Auch so jemanden will Gott in seiner Gemeinde haben, weil er ihn eben lieb hat. Und darüber sollen wir jeden Tag neu staunen, regelrecht ungläubig staunen, was wir für einen barmherzigen Gott haben. Wer hier den Apostel Paulus hört, der erkennt dieses ungläubige Staunen, das auch den verlorenen Sohn ergriffen hat, als plötzlich sein Vater dasteht und die Arme ausbreitet. Das allein soll denjenigen Hoffnung machen, die vielleicht immer noch bei den Schweinen sitzen und Hunger leiden, die sich vielleicht noch nicht zurückgetraut haben in die Gemeinde. Ich denke, es gibt auch bei uns genügend Leute, die so viel durchgemacht haben, dass sie gar nicht mehr glauben können, dass da überhaupt noch irgendein Vater steht, der die Arme ausbreitet. Da tut es dann gut, wenn auch die anderen Christen das gar nicht richtig glauben können. Glaube, der zu ungläubigem Staunen wird, der blickt allein auf unseren Gott und auf seine Barmherzigkeit. Und während man, wenn man nur auf sich selbst blickt, was man selbst geleistet hat, während man dann schnell von Unmut erfüllt werden kann, zornig werden kann, ist es bei diesem Staunen genau andersrum. Solches Staunen über die Barmherzigkeit Gottes führt zu großer Freude und zu großem Dank. Und das hoffen wir auch für unsere Kirche, dass wir lernen, neu zu staunen, was das für ein Wunder ist, dass Gott uns durch die Zeiten hindurch sein Wort verkündigen lässt. Von so einem eigenartigen Saulus, der dort die Christen verfolgt, dass gerade sein Wort durch die Welt läuft, eben weil Gott durch dieses Wort Menschen in seine Gemeinschaft ruft. Und so soll es uns zu neuer Freude führen und zu neuer Dankbarkeit unserem Gott gegenüber. Und so stimmen wir auch ein in den großen Lobpreis, den der Apostel Paulus hier anstimmt. Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, dem sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.